danke für all die Feiertagswünsche, die ihr reingeschickt habt. Das Mitgefühl, das an Roman geht, nachdem er den Kontakt zu seiner Ma abgebrochen hat. Die Lobhudeleien auf Hagü, der bei einigen von euch so unfassbar viel ausgelöst hat. Und die ganzen Geschichten, die ihr uns daraufhin geschickt habt. Heute schenken wir euch eine entspannte Folge, bevor es dann in den kommenden 4 Wochen richtig deep wird. Nina nimmt uns nämlich mit in die Zeit, als sie Hamburg verlässt und im Rheinland nochmal neu anfängt.
Ich habe zwar angefangen aus Geldnot, aber ich habe mich dadurch auch selbst kennengelernt.
Aber da eben nicht stehen zu bleiben, da nicht stillzuhalten, sondern weiter in Bewegung zu bleiben und nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten, das ist die Kunst.
Das klingt nämlich schon wieder so Nina Workout-mäßig. Ja, die geht straight voran ihren Weg. Die hat da einfach die nächste Possibility gefunden. Nein, es gab schon einen Moment, wo ich kurz dachte, fuck.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Herren. Und ja, heute ist alles ein bisschen anders. Wir sitzen in einem Studio mit Kameratechnik und allem drum und dran. Wir, das sind natürlich Nina Workhardt zu meiner Linken. Wunderbar, wie immer siehst du aus.
Ach, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin so gerne in diesem Studio, aber es ist so ungewohnt.
Es ist ungewohnt. Na, hast du Lust?
Extrem Lust. Also wie gesagt, ich fühle mich hier immer wohl. Ich liebe diese Hintergründe. Ich mag das Licht. Ich mag es, hier mit euch zu sein. Aber es fühlt sich einfach strange an, ohne Kopfhörer, ohne ein Mikro, was man fast im Mund hat.
Ich höre dich kaum. Ich möchte dich anschreien. Red lauter.
Aber ich glaube, dann wird es zu laut, oder?
Ja, nee, der Ton wird es uns sagen. Oder Roman Lemke, der kennt sie nämlich auch aus. Sucht und Ordnung, Podcast, Veteran, kennt sie richtig gut aus.
Technisch versiert.
Ja, gut aussehend.
Absolut.
Einfach eine Wucht.
Jetzt habt ihr mir alles, was ich sagen kann, vorweggenommen.
Genau, so stellt sie sich nochmal selber vor.
Normalerweise komme ich
Roman
genau
Lemke,
so in den
eine Wucht, technisch versiert.
Doppelwumms.
Doppelwumms
des Podcasts.
Hast du Bock?
Ja, ich habe total Bock. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass wir schon das zweite Mal in so einem Studio-Setting aufnehmen.
Stimmt.
Ihr habt das nicht sehen können bisher. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir testen eine Menge aus, um für euch das bestmögliche Format an den Start zu bringen. Und das machen wir auch heute hier im Studio.
Ist sie das erste Mal mit der Nina?
Ja.
Im Studio. Deine Vorgängerin, die Tara. Liebe Grüße, Tara, ja. Falls du das hier siehst, du kriegst von uns Herzen. Das Ding ist, wenn ihr das jetzt hier nur hört, ja, dann stellt euch vor, wir sind jetzt, für uns ist es was ganz anderes. Stellt euch vor, wir sitzen in einem riesen Fernsehstudio. Um uns rum so, ne? 80, 90 Leute, Techniker,
Stadion eigentlich.
Überall da hinten seilt sich einer ab, um nochmal das Richtmikrofon einzustellen.
Pudert einem einer im Gesicht.
Zack, hier, oh, schon wieder gepudert. Dafür bin ich auch bekannt, meine Glatze braucht eine Menge Puder, so die leuchtet richtig weit. Ja, und wie gesagt, Nina und Roman sehen glänzend aus.
Dito.
Lilly ist auch im Studio, die könnt ihr aber auch nicht sehen. All das könnt ihr nicht sehen, aber wir versuchen für euch immer was Neues, wie der Roman schon gesagt hat.
Ja, voll. Und ich hab Bock. Ich habe Bock auf eine Story von Nina heute, ne?
Ganz genau. Und wir schieben ja bei unseren Interimstagen, wie Max sie getauft hat, das Thema Neuanfang rein, bevor wir vielleicht was anderes Cooles droppen. Und zu diesem Thema habe ich eine Geschichte mitgebracht. Die baut so ein bisschen auf einer vorigen Geschichte in dieser Interims-Staffel auf. Da habe ich von den ganz frühen Anfängen erzählt. Und heute möchte ich euch erzählen, wie ich wirklich dazu gekommen bin, offiziell Domina zu sein und nicht mehr nur auf einem Portal heimlich unterwegs zu sein, sondern mich zu trauen, diesen schambehafteten Mantel abzuwerfen und es offiziell auch als Gewerbe zu machen.
Oh, mega interessiert dran. Eine Sache vorher noch. Hat sich schon was für euch verändert zum Thema Neuanfang? Wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht. Wir haben schon ein bisschen drüber nachgedacht, auch gehört, wie die anderen sich dem Thema angenähert haben. Roman, hat sich bei dir schon was verändert? Hast du schon einen Neuanfang? Wie fühlt sich's an?
Wie jeden Tag. Ich bin ja ADHSler. Bei mir ist jeden Tag ein Neuanfang. Bei meinem Leben ist so ein bisschen wie 50 erste Dates mit Adam Sandler.
Okay.
Das klingt anstrengend.
Also Amnesie auch kickt?
Ich freue mich, euch kennenzulernen.
Ich bin Tom Hanks.
Alter,
du hast mich in vielleicht
Filme gesehen.
Green Mile hier. Ich bin schon lange im Game.
Hast du die Maus gestreichelt?
Ich habe die Maus gestreichelt.
Ja, cool. Und ich bin Snoop Dogg.
Ich feiere deine Mucke.
Danke, Bro. Thanks, Bro.
Oh, ihr guckt die Lilly wieder gleich. Ja, nee. Und bei dir? Neuanfang?
Also ich hatte es im Vorfeld absolut positiv besetzt und gedacht, das ist stets etwas, ja, wo man voller Energie dran geht. Aber jetzt habe ich schon gelernt, dass natürlich Neuanfänge oft auch aus einer Talfahrt geboren werden. Also aus einem Moment, wo man vielleicht sogar mal mit Schmerz und Tränen auf dem Boden der Tatsachen landet und dann ein Umdenken stattfindet.
Mhm. Auf jeden Fall sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Neuanfänge als Thematik super, super spannend ist. Wir damit eine Menge Menschen erreichen können und hoffen, dass ihr euch wie immer bei uns in den Themen seht und eure Neuanfänge vielleicht auch reflektieren könnt. Weil das ist ganz oft so ein Ding, dass wir in unserer schnellen Zeit immer gezwungen sind, Neuanfänge zu starten, die aber gar nicht registrieren können und einfach nur denken so, ah, wir funktionieren so hin und her. Aber jeder hat diese Neuanfänge und ich glaube, es ist wichtig, das auch ja zu betrachten, damit man weiß, was man überhaupt geleistet hat.
Ja, darum wird es auch gehen.
Und bei mir ist so ein bisschen dieses, ich hatte, als wir überlegt haben, okay, wir machen einen Neuanfang und jeder hat eine Folge oder zwei Folgen dazu, habe ich so gedacht, okay, was waren die krassesten Neuanfänge, was waren die Dinge, die wirklich mein Leben verändert haben in dem Moment. Aber dass es wirklich ja eigentlich immer möglich ist, dass es immer kleine Neuanfänge gibt und wie du schon gesagt hast, eigentlich jeder Tag so ein bisschen was Neues bringt. Das hatte ich so gar nicht so auf dem Schirm. So, also ich glaube, wenn wir jetzt eine ganze Staffel gemacht hätten, hätte ich jetzt eine ganz andere Herangehensweise. So.
Und man muss ja auch bedenken, ich meine, wir sind jetzt in der 3. Staffel. Wir haben ja auch schon sehr, sehr viele Dinge aus unserem Leben erzählt, weil du gesagt hast, hey, was waren die größten Neuanfänge in meinem Leben? Ich glaube, ich habe die schon erzählt. Also ich habe vieles Großes, was mich bewegt hat, schon erzählt. Das heißt, ich bin jetzt auch gezwungen zu gucken, hey, wo sind denn eigentlich die Nuancen, die das Leben verändert haben? Ne?
Also ich glaube, die Menschen, die mich schon so ein bisschen verfolgen, haben manchmal den Eindruck, dass bei mir alles so straight und geradlinig gelaufen ist. Also ihr wisst, dass es chaotisch war, aber so von meiner Ausstrahlung her kriege ich öfter das Feedback, dass es so aussieht, als wüsste ich immer genau, wo lang es geht, wie der Weg aussieht. Aber das ist natürlich nicht so. Also mein Leben und mein Weg hatte genauso viele Abbiegungen und Ups and Downs, wie wahrscheinlich das von jedem anderen auch. Und da will ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen zu Abbiegungen, die dann letztendlich ausschlaggebend waren, dafür, dass ich jetzt heute auch hier mit euch sitze.
Aber das denkt man wirklich ein bisschen bei ihr, ne? Natürlich kommt es so ein bisschen mit dem Job, ne, dass du das
diese
gelernt
Confidence
hast, dass du
so
das auch ausstrahlst. Und mir ist es vor kurzem auch mal bewusst geworden, dass ich mich auch schwer tue, dich mir traurig vorzustellen zum Beispiel. So, ne? Oder zögerlich oder irgendwie
verunsichert,
verwirrt, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Weil sie es selten zeigt.
Ja, ich zeig's sehr selten.
Also jetzt mal, wenn du jetzt die letzten 2 Jahre unser Insta nimmst, wie oft waren wir am Rand des Nervenzusammenbruchs und haben gesagt, Leute, es tut uns leid, das für euch jetzt mal, aber wir müssen euch die Wahrheit sagen, uns geht's gerade nicht gut. So, ich weiß auch nicht, ob ich weitermache. Kann sein, dass ich aufgebe und so. Weißt du, so hatten wir uns beide schon gesehen, Roman.
Ja. Das
und ich poste halt ein Bild im Catsuit und man denkt, ach guck mal hier, bei ihr ist alles beim Alten.
Also
und vielleicht habe ich trotzdem gerade aber eine Steuerprüfung und habe Angst, ins Gefängnis zu müssen.
Das heißt,
so.
Also ich verstehe das richtig, dass dieses autoritäre Auftreten gleichzeitig bei vielen Menschen auslöst, ja, da muss es ja laufen.
Genau. Es ist natürlich auch so eine gewisse Tücke an meinem Job, es immer leicht aussehen lassen zu müssen, was letztendlich einer der Faktoren ist, die am meisten Kraft kosten oder am meisten Energie verschlingen. Da gibt's natürlich noch andere Jobs, in denen diese Fähigkeit oder dieses Attribut gefragt ist. Also wenn man selber so einen Job hat, beispielsweise wie eine Moderatorin, die hat auch nicht jeden Tag ihren besten Tag, aber die muss performen und so ist es als Herrin eigentlich auch.
Ich finde aber, dass tatsächlich bei einer Moderatorin, ja klar, die muss immer wissen, was los ist und die muss vorbereitet sein und wenn es irgendwie nicht passt, dann merkst du das, wenn die unsicher ist oder so. Aber ich finde nicht mal, dass es da so Teil der Jobbeschreibung ist wie bei deinem. Also ganz ehrlich, bei einem Arzt will ich es nicht, dass er nicht weiß, wie es weitergeht. Da ist so ein bisschen so, ah ja, also was sie jetzt da haben, da weiß ich jetzt gar nicht, was wir machen können. Wir würden jetzt mal hier bohren und da ein bisschen anstechen oder so, ein bisschen, weiß nicht. Da würde es nerven, bei einem Richter würde es komisch sein.
Ja.
Aber sonst, weil die Leute kommen ja zu dir, um geführt zu werden.
Genau.
Und in dem Moment, wo du zögerst, wo du schwach bist, wo du nicht weißt, was als nächstes kommt, verliert der Kunde seine Illusion.
Aber
absolut. Ja, das fängt schon an bei der Frage, beispielsweise im Chat oder im Vorgespräch oder so, wie geht's Ihnen, Herrin? Ich würde niemals sagen, wenn es mir schlecht geht. Also das ist ein Verbot, was ich mir selber gegeben habe von Anfang an, dass ich niemals zugeben würde, wie es mir geht in meinem Job. Das ist Teil meiner Show, dass es mir immer gut geht, blendend, bestens, perfekt, besser als
aber
jedem
das
anderen.
Ist ja schon, wenn dich jemand anschreibt, das ist ja schon Arbeit. Du hast ja gar keine privaten Situationen mit Sklaven, das geht ja gar nicht. Aber es gibt ja noch ganz andere Berufe, so wie du schon gesagt hast, Richter, Lehrer, Ärzte, wo die immer perfekt sein müssen nach außen, wo ich mich frage, hey, Leute, seid ihr nicht in der Lage zu differenzieren, dass da auch eine Privatperson hintersteckt? Mhm. Natürlich hat die auch Befindlichkeiten.
Ja, ist auf jeden Fall eine Anstrengung, die hinzukommt. Ja, ist auch natürlich wieder Thema Doppelleben, ne, ein großer Aspekt davon. Und was aber auch, nicht nur dieses mir geht's immer gut, sondern die Menschen denken auch, ich habe schon immer so dazu gestanden. Weil ich das natürlich heute prima so darstellen kann und einfach auch eine Zuhörerinnen und Zuhörerschaft habe, die gut zu mir sind und das macht es viel einfacher. Aber für mich war das auch überhaupt nicht einfach, so von jetzt auf gleich der ganzen Welt zu sagen, ich bin Domina, ich arbeite im Milieu, das bin ich und ich mach's gerne. Ich komme genauso aus einer Umgebung, wo man die Sprüche hört, sowas macht man nicht oder das hast du doch gar nicht nötig. Und da habe ich mich oft gefragt, was hat das denn mit nötig haben zu tun? Nur weil ich eine abgeschlossene Berufsausbildung habe oder auf dem Gymnasium war oder vielleicht nicht komplett dumm bin, ist es doch nicht so, dass man nur als allerletzte Perspektive den Wunschjob machen darf, sondern es ist eine persönliche Entscheidung. Und wenn es gibt Frauen, die freiwillig in diesem Bereich arbeiten, und ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Manche Stimmen sagen, nein, das keine macht das freiwillig, aber ich bin da anderer Meinung. Ich habe zwar angefangen aus Geldnot, aber ich habe mich dadurch auch selbst kennengelernt.
Ich glaube, es ist ja bei dir auch mehr als eine Meinung.
Ja,
so. Also weißt du, das ist immer so, ich finde immer so dieses mit diesem Meinung, ja, da gibt es verschiedene Meinungen. Du wirst ja wohl wissen, warum du es machst so.
Ja.
Oder ob du gezwungen dich fühlst. So.
Ja, im Gegenteil.
Wir hatten ja in dem Podcast schon ganz, ganz oft dieses Thema Freiwilligkeit oder nicht. Und wir sind uns alle einig, dass es sehr viele Menschen gibt und noch viel mehr weibliche Menschen, die das nicht freiwillig machen.
Absolut.
Und es wird ja auch immer wieder ganz kontrovers das Thema nordisches Modell besprochen, mittlerweile sogar im Bundestag. Und ich finde, das ist halt auch da, es ist mir zu naiv, zu kurz gedacht, ja, natürlich bringt das Milieu auch andere Seiten mit sich. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht Leute gibt, die das freiwillig machen und schon gar nicht, dass ein Verbot das Problem löst. Was für ein Schwachsinn. Also wer das heute noch denkt, dass Verbote Probleme lösen, der
lebt auf
der hat irgendwas verpasst die letzten Jahre.
Jetzt hast du gerade das Thema nordisches Modell angesprochen. Für alle, die es nicht im Kopf haben, in Deutschland ist es ja so, dass der Freier, der Kunde nicht kriminalisiert wird für das Inanspruchnehmen der Dienstleistung. Also es ist nicht verboten, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
Und genauso ist es für die Dienstleisterin oder den Dienstleister, der die Dienstleistung anbietet, auch nicht verboten.
Richtig, solange die Bedingungen passen, ja. Und beim nordischen oder auch schwedischen Modell ist es so, dass der Freier kriminalisiert wird, es also faktisch verboten ist, solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Personen, die Dienstleistungen anbieten, werden nicht kriminalisiert, aber natürlich hat das einen sehr großen Effekt darauf, wenn deine Kundschaft sich strafbar macht, wenn sie Kundschaft ist.
Total. Also was dann passiert ist, also der Grundgedanke ist, dass keine Frau freiwillig diese Arbeit macht. Das ist der Grundgedanke.
Genau, und demnach alle Kunden Kriminelle sein müssen.
Richtig, ganz genau. Und der Dienstleistungsanbieter oder die Dienstleistungsanbieterin auf jeden Fall ausgenutzt wird. Und das Resultat, was dann passiert, wenn man das nordische Modell einführt, ist, dass die Dienstleistungen in Privatwohnungen verlegt werden.
Richtig.
Und da gibt es überhaupt gar keine Kontrolle mehr darüber, kein Schutz, was dann am Ende wirklich passiert. Weil, also Kriminelle,
es alles hinter versteckter.
Genau. Kriminelle bleiben kriminell. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist so.
Ja, jegliche Schutzfunktion wird dadurch quasi im Keim erstickt. Also
du kannst ja legal dann den Job nicht mehr machen.
Ja, genau.
Und wenn du legal nicht mehr machen kannst, ist ein
ja,
Problem.
Ja, ist auch gut.
Es hat auf jeden Fall deutlich mehr negative Auswirkungen. In Privatwohnungen gibt es keinen Schutz, wie du selber schon gesagt hast. Das
aus
heißt,
unserer Sicht.
Die Vergewaltigungszahlen steigen und zwar nicht von ich sag mal, die Otto-Normal-Vergewaltigung. Es klingt voll bescheuert, sowas. Aber du weißt, was ich meine, von Menschen, die nicht im Milieu arbeiten, sondern auch die Leute, die da arbeiten. Das steigt und es hat deutlich mehr negative Auswirkungen als positive Auswirkungen. Auch wenn der Ansatz, Menschen zu schützen, natürlich richtig und wichtig ist, aber auch hier sind wir wieder bei diesem, ja, ein Verbot ist zu kurz gedacht.
Sehe ich ganz genauso. Ist unsere Meinung hier. Ich weiß, es wird sehr kontrovers diskutiert, auch dieses Modell. Aber ich bin absolut bei dir, Roman. Und auch, ich denke, bei dir, Max. Genau, also über das Thema könnte man auch wieder eine eigene Folge füllen. Das ist jetzt viel zu komplex, es noch weiter auszuführen. Und darum geht es auch gar nicht. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut nochmal kurz erläutert. Mhm. Ja, und auch mit dem Milieu ist es ja so, dass es verschiedene Stufen und Stile gibt, wie im Autohandel. Es gibt den Gebrauchtwagenplatz, wo nur Unfallwagen als Neuwagen verkauft werden. Da sind die Bedingungen scheiße. Und dann gibt es aber auch Autohäuser, die ihren Job richtig gut machen und wo die Bedingungen passen und wo auch die Mitarbeiter und die Kunden beiderseits ein gutes Gefühl am Ende haben. Und so würde ich den Vergleich ziehen, also dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Und es auf die Bedingungen ankommt.
Bei der Vorstellung gesagt hast, dass du jetzt schon 10 Jahre in dem Business bist, da würde es mich so ein bisschen interessieren. Ich meine, jetzt bist du 54. Ich meine, hast dich sehr gut gehalten, hast mit 44 angefangen. Wie ist es denn da? Also ich finde es krass, dass man das mit 18 beginnen kann. Ja. Das ist schon, wie alt warst du, als du das?
Ja, 18, 19. Also ich bin im Jahr 19 heftig. Geworden.
Also da finde ich eher so von wegen Verbot oder so, fände ich da nochmal drüber nachzudenken.
Absolut. Also das
ob
ist
man vielleicht ob 18 nicht vielleicht zu früh ist.
Das habe ich ja auch schon mal in anderen Folgen gesagt, wie oft ich auch einfach Glück hatte mit Dingen. Ich hatte keine Erfahrung und mir hat auch niemand was beigebracht. Ich habe es alles selbst erlernt und bin, weil ich mich dadurch selber kennengelernt habe, gut darin geworden, weil Dinge intuitiv passiert sind und das Feedback darauf gut war. Aber es gibt mit Sicherheit unglaublich viele Risiken, aus denen ich glimpflich rausgekommen bin, die ich jeder anderen 18-, 19-Jährigen niemals empfehlen würde. Also wenn jetzt meine Tochter, wenn ich eine hätte, sagen würde mit 18, 19, ich will das und das machen, wäre ich wahrscheinlich die erste Mom, die sagt, nein, machst du nicht.
Und sie
oder ich
trotzdem.
Muss dir das, bitte?
Das ist ja das oder Ding. Sie macht es trotzdem, auch wenn du sagst, nein. Man kann es, ich denke, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema Verbot, ich denke, dass das nichts bringt. Menschen müssen Erfahrungen machen und Menschen müssen auch Fehler machen. Jetzt ist es ein heikles Thema an der Stelle. Vielleicht findet man einfach einen Weg, sowas wie bei einem Führerschein. Erst Theorie, dann Praxis.
Mhm. Genau, man muss einfach eine große Informationsquelle haben und sich sehr bewusst über die Risiken sein. Aufklärung ist das Thema hier eigentlich dann auch wieder, ja.
Und jetzt geht es um diesen Neuanfang. So, ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal auf einer Bühne zusammengesessen haben, das war ja auch eine Art Neuanfang, da hast du ja aufgemacht.
Genau.
Und jetzt befinden wir uns aber an einer anderen Stelle, ne?
Wir befinden uns an einer anderen Stelle und das passt ganz gut, was Max gerade gefragt hat. Ja, ich mache das schon seit ich 18, 19 bin, da habe ich angefangen, halt im kleinsten Stil. Und in meinem Kopf war aber auch immer noch dieser Gedanke, du musst etwas Solides machen. Mhm. Das ist natürlich das Narrativ von außen, was immer noch so tief in mir gesessen hat. Und ich wollte ja meine Ausbildung gut abschließen. Ich hatte immer fest das Vorhaben, im Vertrieb zu bleiben und auf gar keinen Fall irgendwas dauerhaft mit Milieu zu tun zu haben. Und ich habe so viele Jobs ausprobiert. Nachdem ich im Autohaus nicht mehr arbeiten wollte, habe ich dann alles Mögliche ausprobiert. Also ich wusste einfach, okay, Domina sein ist verboten in meiner Welt, in meinem Kosmos. Und ich muss was Solides anderes finden und habe dann zum Beispiel in einer Immobilienfirma Zweitwohnsitze in Marbella verkauft.
Opa.
Ja, davon habe ich noch nie erzählt. Das war auch nur, ein Jahr oder so, wie ich das gemacht habe.
Schlecht.
Ja.
Wie so richtig mit Wohnungsführung und auf Marbella?
Das war so ein Neubauprojekt. Ja, ich war dann auch dort, genau, und habe dann diese gerade wachsende Baustelle den Interessenten gezeigt und so weiter und die Exposés und so. So ein schickerer Job passte zu der Vergangenheit im Autohaus, wo es ja auch um Luxusgüter ging. Deswegen wurde ich da auch mit Kusshand genommen, weil ich das Segment gut kannte.
Okay.
Dann habe ich sogar bei einem großen Automobilhersteller Fahrzeuge gebaut, in Dauernachtschicht in der Fabrik sehr lange.
Nein.
Reine Männerdomäne, eine Halle mit keine Ahnung wie viel 1000 Männern und ich habe damals Türen und Lenksäulen gebaut.
Alle drauf.
Im Blaumann beziehungsweise mit Stahlkappenschuhen und so kann man sich vielleicht jetzt auch nicht vorstellen. Natürlich hatte ich immer mein Lipgloss drauf, aber so. Aber
das sieht man mal, wie stark man dir das beigebracht hat, dieses du musst arbeiten, du musst irgendwas Solides machen.
Erkannt, ganz genau.
Krass. Darfst du die Stadt sagen?
Das war in Hamburg und in Bremen.
Hamburg und
in Bremen. Also es gibt auch von diesem Automobilhersteller in Hamburg ein großes Werk und in Bremen, nein, in Hamburg ein kleines und in Bremen ein großes. Jetzt klingelt es bei den meisten, sind Fingen Stuttgarts und die Mutterwerke. Gibt einen Stern.
Jetzt klingelt es sogar bei mir. Ey, weißt du, dass du warst das Gesprächsthema der Schicht.
Ich weiß.
Es wäre so, ich so, ey, ich komme morgen nicht, dann du so. Ich bin morgen da.
Ja.
Das ist, stell dir mal vor, wenn sie dann auftaucht in der Schicht. So halt so.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich hätte an diesem Band gestanden, hätte gewartet, bis keiner guckt und hätte mir eine Nase geballert.
Und du wärst nicht der Einzige gewesen. Also Grüße gehen raus an alle Schichtarbeiter. Wir wissen,
gerade Dauernachtschicht, ganz, ganz heftig. Und dann gibt's noch eine andere Branche, wo ich auch gleich meinen Respekt aussprechen muss. Da bin ich nämlich schlussendlich gestrandet, und zwar im Einzelhandel. Und ich saß original ab 01.01.2020, als Corona richtig losging, an der Discounterkasse und habe halt ab morgens um 5, 6 Uhr Waren verräumt und ab dem Moment, wo der Laden öffnete, Kasse gemacht. Und ich habe noch nie jede Sekunde eines Tages so sehr gehasst wie zu dieser Zeit. Hm. Wirklich, mein größter Respekt geht an alle Damen und Herren im Einzelhandel raus. Das, was man sich da an dummen Sprüchen, an Belästigung jeden Tag reinziehen muss, das geht auf keine Kuhhaut. Es ist so furchtbar. Ich glaube, ganz viele Frauen können, die in diesen Branchen tätig sind oder in diesem Bereich tätig sind, können Lieder davon singen, wie man einfach den hunderttausendsten dummen Spruch am Tag nicht mehr hören kann, wenn der Artikel nicht übers Band geht und piept, wie oft du hörst, kostet heute nix. Ja, witzig.
Ich wollte jetzt gerade sagen,
ich fühle mich sogar
auf mich. Ist nicht, das ist mein guter Gag.
Ich fühle mich sogar
auf mich.
Das ist mein bester Gag. So.
Oder auch, wenn du gerade irgendwie Tiefkühlware einräumst und kopfüber in der Truhe hängst und jemand dich dann von hinten antippt. Die Menschen, leider die Männer,
nein,
oft so frech, wirklich. Also das passieren die ekelhaftesten Dinge und ich habe alles gehasst an diesem Job, alles, einfach nur alles. Vom frühen Aufstehen, 4 Uhr aufstehen, heute gehe ich meistens um 4 ins Bett, fühle mich viel besser damit, bis hin zu den Kundengesprächen, Ware verräumen, das ist ein Knochenjob. Und wenn man noch nie einen Einblick hatte, dann geht man einfach einkaufen, kopflos, denkt sich, hier, wo sind meine Eier, Brötchen, was auch immer. Und sieht nicht, was da für ein Stress und ein Druck hintersteckt. Denn du darfst nicht mal unfreundlich zu den Leuten sein, die dich wie Scheiße behandeln, weil es könnte ein Testkunde sein. Und das wird dir jeden Tag gesagt, wie gut du dich benehmen sollst und eigentlich wie devot du sein musst, um das auszuhalten.
Ist aber eigentlich wieder Kundenerziehung, wäre dann das Stichwort so in dem Punkt. So. Also wir kennen es, weißt du, gerade auch im Fastfood-Bereich oder so. Da wo die Leute es eilig haben, da wo die Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt was erledigen, da bist du ihnen ja fast schon im Weg, alles was nicht klappt. Man kommt rein, man denkt so, ey, ich muss meine Sachen jetzt erledigen. Und man sieht eigentlich nicht, dass da Menschen arbeiten.
Genau.
Und man hat es nicht, du nimmst diese Person nicht als Mensch wahr, sondern so irgendwie fast schon als Hindernis, wo du jetzt drüber musst oder als Hilfsmittel, das dir jetzt helfen muss?
Absolut, kommt halt immer auf das eigene Stresslevel an. Ja. Aber ich finde auch, dass der Arbeitgeber den Arbeitsplatz deutlich verbessern müssen für ihre Angestellten. Vieles passiert ja in dem Glauben so, wir müssen alles tun, um unsere Kunden zu halten. Ey, bei weitem nicht. Mhm. Wenn ich damals im Callcenter, wenn mich da jemand angerufen hat und angebrüllt hat, habe ich gesagt, hey, pass mal auf, du willst hier was von mir, du willst meine Hilfe haben. Und ich helfe gerne, aber wir unterhalten uns auf Augenhöhe oder wir unterhalten uns nicht. Und ich finde, so viel Respekt sollte in jedem Job vorhanden sein.
Genau, also ich glaube, da wird so schnell kein Umdenken seitens Unternehmensführung stattfinden. Wir können eher den Appell rausgeben an die Menschen, die auch ab und zu mal gestresst einkaufen gehen oder wo auch immer hingehen. Ihr seid da und habt mit Menschen zu tun. Also habt doch nicht so krasse Befindlichkeiten. Wenn die Kassiererin die Rolle wechseln muss, dann ist das so. Das wird nicht schneller gehen, wenn du eine Fresse ziehst und sie fertig machst. Ja.
Aber man muss dazu sagen, gerade Einzelhandel, also wann gehen die Leute einkaufen? Nach der Arbeit. Die haben eh schon total abgefuckt. Und dann gehst du noch einkaufen an einem Ort, wo sich hunderte von Leute durch enge Gänge quetschen und alle noch mehr gestresst sind. Ich habe das große Glück, in Berlin zu leben. Ich kann nach 20 Uhr einkaufen, da sind die Läden recht leer. Und das mache ich auch, weil alleine mit dem ADHS, ich bin ja so gestresst. Oft, also ich meine, die meisten Situationen, die zu Schlägereien gekommen wären, sind in Supermärkten passiert.
Das driftet jetzt extrem ab. Ich wollte mich gar nicht so lange an dem Thema aufhalten.
Es kann auch eine Schlägerei geben an der Kasse. So
ja. Das
Eissalat voll auf den Kopf.
Das ist mein Klopapier.
Eigentlich ein guter Einwand. Genau darauf wollte ich hinaus. Es war ja Hauptphase Covid und da habe ich wirklich die Apokalypse erlebt. Also was Klopapier, Hefe und sowas anging. Die Leute haben einen fast zerrissen, wenn man eine neue Palette reingeschoben hat mit so einem Hubwagen.
Aus dem Weg.
Wirklich, mit meinen 3 Kilo fliege ich da fast ins Regal, weil die Menschen nicht mehr wissen, dass ich ein Mensch bin und so nur noch Klopapier sehen.
Weil schon so ja. Weg.
Alter, das stimmt.
Also das war wirklich krass.
Und natürlich geht nicht jeder immer zur gleichen Uhrzeit einkaufen, aber trotzdem.
Es gibt schon so Stoßzeiten. Ich hatte das auch oft, dass zum Beispiel morgens vor 8 Uhr sehr viele Menschen eingekauft haben, die dann nur für die Mittagspause oder ihre Zigarettenpause Snacks holten. Die sind gestresst, weil sie gleich zur Arbeit müssen. Dann ist dazwischen erstmal Zeitfenster mit entspannteren, älteren Leuten.
Und auch nicht jeder rastet aus, ne? Also auch Props an all die Leute, die das können. Ne?
Ich habe es geliebt bei allen Covid-Zeiten, wenn mal wirklich Menschen richtig ausgerastet sind, das hat mich erfrischt. Wenn die Leute, wenn es wirklich kurz vor einer Schlägerei war, dachte ich, naja komm, jetzt lehne ich mich auch mal kurz zurück an meiner Kasse.
Danke, dass wir so positiv aus dem Thema rauskommen.
Was ich einfach nur damit sagen wollte, ist, ich habe alles probiert. Egal in welchem Bereich, jobmäßig, ich habe alles probiert. Aber ich habe die ganze Zeit immer heimlich trotzdem mein Domina-Ding weiter betrieben. Als ich Immobilien in Marbella verkauft habe und im Büro hier in Hamburg saß, habe ich trotzdem in der Mittagspause meine Pakete verschickt. Ja, meine Klomaul-Pakete, meine Söckchen und was weiß ich nicht alles. Also meinen ganzen Schmuddelkram in Anführungszeichen habe ich weiter betrieben und immer nur so als Plus, okay, on top gesehen. Mhm. Aber ich hatte keine Passion für die Jobs, die ich gemacht habe. Mhm. Also ich habe mich darauf gefreut, abends am Laptop zu sitzen und das andere Thema voranzutreiben. Weil egal in welchem Bereich, ob Immobilien, ob Autos bauen, ob Supermarkt, es war, ich fand das alles scheiße.
Sick, ich stelle mir gerade vor, wie sie so verwechselt, wo sie ist. Also so in irgendwie bei einer Session so und eine Tüte dazu? Und an der Kasse so, runter den Schwein. Ich weiß nicht mehr.
Ich bin fix und fertig.
Und okay, ich bin gespannt, wie der Twist, ob es einen Twist gibt.
Leute, wenn ihr euch fragt, wo dieses Schleifgeräusch, das man manchmal so ein bisschen hört, auch manchmal hört man so ein Wupp und so, das ist natürlich mein Penis, wenn ich mich hier auf dem Stuhl hin und her bewege. Das ist... Aber ich lebe damit und ich will nicht, dass es euch jetzt so stört auf dem Ohr. Nein, Mann, es ist natürlich die Kamera, die hier in so einer Schiene ist. Unser Regisseur des Tages ist Martin Scorsese. Der hat dick aufgefahren. Und ja, also falls ihr Geräusche hört, das ist alles, hat mit der Technik zu tun.
Penis-Technik-Mischung.
Ja, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus diesen ganzen Sachen.
Ja, also... Ich fand immer wieder zurück in den Fetischbereich. Vielleicht waren mal so 2-3 Monate Pause irgendwo dazwischen, wenn ich auch so einen Job gewechselt habe. Aber ganz aufhören konnte ich einfach nie. Und nach diesem schrecklichsten Erlebnis im Einzelhandel, im Discounter und Covid auch noch, das ist ja eine Extremphase für alle gewesen, da war für mich klar, es muss sich was ändern. Meine Beziehung war am Ende, über die ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe, diese eine längere Beziehung in meinem Leben, die eigentlich an sich viele gute Sachen mitgebracht hat, aber war einfach am Ende. Ich hatte auch irgendwo das Gefühl, dass ich alles gebe, alles probiere und mein Freund mich so ein bisschen in diesem Discounter-Chaos versauern lässt. Und wir hatten damals so die Verabredung, er wusste von meiner Affinität zum Fetischbereich und wir hatten die Verabredung, don't tell me anything. Also
don't ask, don't tell.
Ja, also ich habe es einfach gemacht und er hat keine Fragen gestellt und das war so.
War es wegen seiner Befindlichkeiten, weil
ja, also er fand es nicht gut, aber auch nicht schlecht genug, um es mir zu verbieten in Anführungszeichen und hat es geduldet.
Also das ist es heißt, es ging schon um seine Emotionen und nicht um
ja rein. Don't ask, don't tell ist quasi immer genau aus dieser Perspektive.
Ich finde, Don't Ask, Don't Tell ist meistens so, das soll es einem erleichtern.
Ja.
Und gleichzeitig passiert dann aber was, dass der andere darauf verzichtet, Psychohygiene mit seinem Partner Absolut. Betreiben zu können. Mhm. Weil für sie ist es ja, wäre es ja vielleicht eigentlich wichtig, dass sie abends jemanden hat, wo sie drüber spricht und sagt so, ey, weißt du was, heute, weiß ich nicht, der war einfach kacke oder das ging mir nah oder das oder es war sehr schön und so. Und dann kannst du, es ist ja eigentlich wichtig, dass du darüber mit deinem Partner reden kannst.
Für beide
hatte
ist es
noch
wichtig.
Nie, ehrlich. Also das, was du gerade sagst, Max, ist einer der größten Wünsche, die ich in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich gehabt habe, dass ich jemanden finde, mit dem ich darüber sprechen kann, auch wenn es mal gut läuft, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann kennengelernt, dem ich sagen konnte, die Session hat Spaß gemacht, ohne dass das in einem stundenlangen Streit endet. Mm, weil,
jetzt hast du mich kennengelernt.
Gott sei Dank kenne ich dich
aber
ja nicht
erst seit gestern. Ich glaube, es ist für beide wichtig, darüber zu reden, weil warum ist jemand dagegen? Weil er Angst hat. Richtig. Angst, nicht genug zu sein. So.
Nicht nur das auch, es macht Männern oft Angst, wenn die das Gefühl haben, eine Frau hat viel viel mehr sexuelle Erfahrung. Und dieser Fetischbereich ist für einige Leute so weit weg, dass sie denken, oh Gott, die hat so viel Erfahrung in diesem Bereich, die übermannt
mich. Ja, aber umso wichtiger ist es doch, miteinander zu reden. Also ich meine, ich kann doch dann...
Es ist so unangenehm für die
Menschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch jetzt Menschen, die so viel in ihrem Leben über sich und das Leben nachgedacht haben, dass wir einfach an einem anderen Punkt sind. Aber ich glaube, natürlich muss ich auch für mein eigenes Interesse mit meiner Partnerin in dem Fall reden, damit ich weiß, was da ist, damit ich nicht diesen dunklen Raum sehe und wo nur Ängste drin sind.
Aber gab es noch nie was, wo du gesagt hast, okay, darüber möchte ich nicht reden?
Mit meiner Frau? Nee, mit der teile ich alles.
Dann habt ihr echt ein gutes Verhältnis.
Ist super, Verhältnis, ist super. Ja. Ja. Also sollte,
können. Es gibt vielleicht Sachen, wo sie nicht mit mir drüber reden will, aber.
Ich versuche auch oft, mich ins Gegenüber hineinzuversetzen, wenn ich die Erwartung habe, dass ich doch von einer guten Session erzählen möchte. Dann versuche ich mich zu fragen, wie wäre das, wenn mein Freund, Partner, wer auch immer mir jetzt von einem sexuellen Erlebnis so positiv erzählt, bei dem ich nicht dabei gewesen wäre. Und ich kann schon nachvollziehen, dass das schwierig ist, das emotionsfrei zu betrachten, einfach nur als, sie hatte einen guten Tag bei der Arbeit, das ist schwer.
Es gibt nur einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und zwar weiß dein potenzieller Partner, worauf er sich ganz bewusst in der Beziehung mit dir einlässt. Das also darüber sollte man sich vorher Gedanken machen.
Das ist aber so ähnlich wie auch bei Poly-Beziehungen. Du weißt es von Anfang an und dann ist es aber trotzdem nicht leicht. Also das ist trotzdem schwierig. Du hast trotzdem deine Emotionen.
Du kannst dir intellektuell so oft erklären, wie du willst, was du weißt. Wie du es dann emotional fühlst, kann was komplett anderes sein.
Das muss ja auch nicht eskalieren. Also
es kann auch, ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter, weil wir haben das jetzt im beruflichen Kontext, da könnte man noch sagen, okay, der Intellekt sollte dir sagen, hey, das ist ein beruflicher Kontakt. Mhm. Ne? Und mehr ist es nicht. Ich schlafe mit Frauen von ganzem Herzen und gehe dann nach Hause und habe das auch lernen müssen. Wie erzählst du davon? Oder wie gehst du damit um, wenn eine Frau dir sowas erzählt? Oder Und dann sollte man tatsächlich in einer Partnerschaft, meine Meinung oder die Idealvorstellung, die ich da habe, ist ja, dass du gönnst. Jetzt sind wir bei diesem Jugendwort Gönnung. So gönnen, du müsstest sozusagen deinem Partner gönnen, dass der einen geilen Abend hat. Das ist richtig, richtig schwierig. Das ist intellektuell vollkommen klar. Weil willst du, wenn du da jetzt drüber nachdenkst, willst du, dass deine Freundin einen Scheißtag hat?
Und die Antwort lautet meistens in der Realität ja, weil das Gönnen so schwer fällt. Ich habe es nämlich noch nie erlebt, wenn ich mal richtig gut gelaunt von einer Session kam, gab es einen Beef, egal mit welchem Mann ich war. Ja. Und wenn ich einen Scheißtag hatte, dann ist das so wie, naja gut, wenigstens hatte sie keinen Spaß, jetzt ist sie bei mir, jetzt kann ich dafür sorgen, dass es ihr gut geht.
Und das ist ja eigentlich fürchterlich.
Furchtbar.
Weil das würdest du ja nirgendwo anders machen. Du denkst ja nicht so, die geht jetzt irgendwo hin, hoffentlich hat sie eine Scheißzeit, sondern du denkst ja, hoffentlich ist es so gut, wie es irgendwie geht und sie kommt so froh wie möglich zurück.
Ich finde narzisstisch, ehrlich.
Ja, es ist aber sau schwer. Es ist sau schwer. Es ist
das sagt ja keiner, dass es einfach ist. Deswegen meinte ich ja, wir sind ja auf dieses Thema gekommen durch die Don't Ask, Don't Tell Policy. Mhm. Wenn du nicht miteinander sprichst, dann fördert das solche Gefühle.
Mhm. Mhm.
Und aber ich schweige irgendwann nur noch.
Ich kann dir das Beispiel schon bringen. So, du kommst nach Hause, wir haben ja auch schon drüber geredet, wie es ist, die offene Beziehung zu beginnen, so was, wie dieses Ausprobieren, wie sind die Regeln, wie sind die Gepflogenheiten, was ist erlaubt, was tust du? Weil wenn alles erlaubt ist, so ne, gehst du nach Hause und sagst, oh Babe, krassesten Sex gehabt, Mann, das war der Hammer. Ich schwör's, ich habe noch nie so schöne Brüste gesehen. Oder ey, weißt du was, ich hab noch, also für das, dass die 30 ist, hat die ein Skillset. So.
Da knickt aber jede
Partnerin. Zählt da nicht irgendwie auch so ein, also ein bisschen, klar, man kann sich ja freuen, aber das ist doch,
Das
ist doch irgendwie die Butter aufs Brot schmieren. So.
Ja, aber wo pendelst du dich ein?
Ja, genau.
Das ist es. Wo ist es? Wann ist es schon zu viel? Ist es schon zu viel? So, ey, es war voll schön. Das kann schon.
Dann ist
es
ja schön für dich.
Es war echt was Besonderes. Ne, wo ist die Grenze? Die Grenze, kann ich euch ganz klar sagen, ist, wenn du von nichts anderem mehr redest, 3 Tage lang so. Dann verstehe ich auch, dass da eine Grenze ist, sodass du dann sagst, okay, halt, ne? Aber da das Feingefühl zu entwickeln, da das zu finden, dann auch vielleicht gemeinsam zu wachsen, zu sagen, hey, weil das erfordert jetzt schon wieder einen Mann, in deinem Fall Nina, der dann sagt, guck mal, ich wollte, dass du einen schönen Abend hast. Ich wollte vor allem, dass du sicher bist und dass du gesund bist und dass du nach Hause kommst und zufrieden auch mit deiner Arbeitsleistung bist und so weiter. Ab dem Moment, wo du gesagt hast, irgendwie, das war das Beste, was ich in dem Bereich hier erlebt habe, war es mir zu viel.
Ja,
da habe ich gemerkt, oh, hier war ein Stechen, ich kann es noch nicht ganz einordnen. Aber guck mal, wie reflektiert musst du sein, um in dem Moment zu sagen, das war zu viel oder das konnte ich nicht mehr verarbeiten, gib mir da nochmal Zeit, kannst du vielleicht da nächstes Mal, ne, das alles rauszufinden ist nicht einfach.
Was du gerade sagst, ja, das ist so die Krux an der ganzen Sache und leider ist es oft so, dass Beziehungen, private Beziehungen scheitern, bevor man überhaupt an so einen reflektierten Punkt kommt und ich einfach nur aus den Erfahrungen alleine lerne und denke, okay, das verschweigst du besser, weil in der Vergangenheit hat das zu Streit geführt und das formulierst du besser so und so und tu nicht so happy und sei nicht glücklich und so, musst du neutral bleiben.
Für mich schon wieder so ein Pro, jeder sollte mal eine Therapie gemacht haben.
Jeder sollte Therapie, jeder muss es lernen.
Sonst kommst du ja gar nicht in diesen, also bevor ich meine erste Therapie gemacht habe, war ich ja nicht überhaupt nicht in der Lage zu reflektieren. Also klar habe ich ab und zu mal über mein Leben nachgedacht, aber
versehentlich so.
Also, hey, warte, hey, raus aus meinem
schnell rauch ein. Irgendwas passiert hier gerade. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Dieses echte Reflektieren, das schaffst du ja sonst gar nicht. Mhm. Und gerade bei dem Thema finde ich das so wichtig. Sexualität muss man miteinander sprechen.
Weil such mal einen Therapeuten, der dir da einen vernünftigen Rat geben kann. Ich hatte tolle Therapeuten, die mir helfen konnten, wie ich Leute nicht mehr ins Gesicht beiß, wie ich nicht mehr Sachen hinschmeiß, wie ich nicht mehr selbstschädigendes Verhalten als Reaktion auf Selbsthass oder so, ne? Aber finde mal jemanden, der dieses Thema behandeln kann. Die kannst du an einer Hand abzählen wahrscheinlich in Deutschland. Mhm. Es sind so wenige, weil die allermeisten sind nämlich aus einem monogamen Beziehungskonstrukt, in dem du daran arbeiten musst, dann, dass es nicht passiert. So zu sagen, hey, ich muss vielleicht an mir selber arbeiten, um akzeptieren zu können, dass meine Frau beim sexuellen Geschichten Spaß mit anderen Menschen hat. Uff. Da kannst du sehr viel an dir selber erstmal alleine arbeiten. Also es ist wirklich.
Das glaube ich. Ja, das
ich hatte so eine tolle Therapeutin, die mir da gesagt hat, okay, ich kann dir da nichts sagen, außer mach's nicht halt.
Aber das ist ja auch schon wieder ehrlich. Wie gesagt, das Thema war ja genau dieses Konstrukt. Mhm. Ne? Nina mit Lebenspartner und dann don't ask, don't tell. Mhm. Und das ist ja auch die Situation, auf die ich mich beziehe. Aber ich habe auch gar keine Ahnung von Poly-Beziehungen, weil ich bin halt monogam.
Ja, aber jeder kann sich schon gut, glaube ich, vorstellen, so was ist, wie heiß einem allein wird, so bei dem Gedanken, jemand ist gerade mit jemand anderem intim. Und aber da würde ich jetzt ganz kurz, würde mich interessieren, wie geht's dir denn? Wie würde es dir denn gehen, wenn dein Partner, fangen wir an mit, wenn er dumm wäre, wenn er Frauen auf diese Art, Bedürfnisse von Frauen oder von anderen auf diese Art befriedigen würde. Mhm. Und dann halt auch mal, und dann auch mal vielleicht eine engere Beziehung zu einer Sub eingeht, auch die jetzt vielleicht über die reine Dienstleistung hinausgeht, weil es gehört dann auch mal dazu.
Ja, gehört so. Ich habe natürlich auch, wenn ich einen Sklaven 8-9 Jahre kenne, kenne ich den auch nicht nur als Sklaven.
Ausgabe ist auch nicht nur, sondern der ist ja auch privat.
Mensch, genau. Boah, ich versuche oft, mich ins Gegenüber hinein zu versetzen und es würde mir mindestens genauso schwer fallen, das zu dulden. Ne? Deswegen habe ich da auch, glaube ich, Verständnis für. Aber dieses Verständnis killt nicht die Erwartungshaltung, dass ich trotzdem gern Akzeptanz hätte. Mhm. Andersrum wäre es wäre genauso schwierig, ob der Mann dumm ist oder ob der Stripper käme ich, glaube ich, noch klar. Mhm. Pornodarsteller oder Escort, also Kolbe, fände ich zu schwierig für mich.
Und das ist es nämlich schon. Obwohl du auf der anderen Seite erlebt hast, wie schwierig es, also wie sie unangenehm sich anfühlt, sagst du jetzt ganz ehrlich, hey, boah, ich weiß nicht, ob ich es liefern könnte.
Ja.
Und ganz oft ist bei solchen Sachen, wenn man, also jetzt, wenn ich klugscheißen darf, so von der Seite dir ein Rad reinscheißen darf, weil du gesagt hast, das ist eigentlich das, was du dir wünschst. Oft muss man bei diesen Dingen, die man sich von anderen wünscht, tatsächlich nochmal bei sich selber anfangen.
Ja, ich weiß.
Und sagen, hey, wäre ich bereit? Und wenn nein, kann ich es dann schon fordern.
Genau. Weißt du? Das tue ich auch. Ich treffe dann auch Anpassungen, wenn ich denke, dass ich unfaire Erwartungen gegenüber meinem Partner, Partnerin habe. Aber das ist auch so ähnlich wie in einer offenen Beziehung oder offenen Ehe, immer wieder so neu justieren, neu rantasten, herausfinden. Mhm. Auch wenn man jemand andere, also die eine Beziehung endet, dann ist man alleine, irgendwann lernt man jemand Neues kennen, ist ja wieder alles auf Null. Mhm. Man muss sich immer neu rantasten. Ich finde es spannend und auch anstrengend zugleich.
Voll, danke, dass ihr auch da das nochmal aufgemacht habt und die Perspektive gewechselt habt, weil das ist der Inbegriff von Gleichberechtigung.
Ja.
Hey, an solchen Stellen übrigens gerne, schreibt uns mal, wie seht ihr das? Ist Don't Ask, Don't Tell eine Policy, die funktionieren kann? Ist es was, mit dem ihr Erfahrungen gemacht habt? Gibt's was, worüber ihr gerne mit euren Partnern reden würdet, aber nicht könnt? Oder gibt's was, wo ihr sagt, ey, ich liebe meinen Partner und rede mit dem über alles oder mit ihr, aber darüber möchte ich nicht reden. Mhm. Schreibt uns da gerne.
Das würde mich auch so interessieren. Also wirklich interessante Frage, die du gerade rausgegeben hast.
Also es interessiert mich brennend, weil wir dieses Problem natürlich haben, wenn wir solche Beziehungen führen, so auch die Cat. Ich weiß so viel über sie, sie weiß so viel über mich, aber gleichzeitig wirst du dann auch schnell mal der Psychologe des anderen. Das kann auch gefährlich sein. Schreibt uns eure Erfahrungen, lasst uns drüber reden.
Und du stößt auf Grenzen. Du stößt auf jeden Fall auf Grenzen, die du selber nicht, also auf Dinge, wo du sagst, wow, das will ich nicht. Mhm. Und da muss aber derjenige, also wenn es wirklich eine intakte Partnerschaft ist, man aufeinander eingeht, und sagen, hey, ist ja schön, dass du die Fantasie hast, aber ich möchte das nicht. Und dann muss der andere das auch akzeptieren, wenn es eine monogame Beziehung ist.
Mhm. Naja, also ich hoffe, dass ich noch in diesem Leben vielleicht jemand finde, der sich mit mir über diese Themen unterhalten kann, ohne das alles so schmerzhaft auf sich zu beziehen oder persönlich, also ich weiß, dass die Perspektive oft falsch ist, aus der Männer, denen ich versucht habe, das zu erzählen, das aufnehmen. Und dass dann Konkurrenzdenken entsteht und die sich mit meinen Kundensklaven vergleichen, obwohl das überhaupt nicht passieren darf. Ich habe noch niemanden getroffen, der das ertragen könnte, sowas zu hören. Deswegen kann ich auch gerade kaum lachen, weil es so traurig ist, dass ich weder von guten noch von schlechten Dingen bei der Arbeit jemals erzählen konnte. Mhm. Aber egal, das hält einen leider auch ein bisschen weiter noch in diesem, ich muss was Solides machen, weil du als Frau in diesem Bereich darüber nachdenkst, dass du sonst immer alleine bleiben wirst. Du bist sehr einsam in diesem Job als Herrin, das ist einfach so. Du hast zwar immer mit Menschen zu tun, aber an sich bist du sehr, sehr einsam und isoliert. Du musst alles mit dir alleine ausmachen.
Ich finde, das ist auf jeden Fall eine eigene Episode wert. Darüber müssen wir unbedingt nochmal sprechen.
Sehr gut, dass du das vermerkst, dann machen wir das. Aber wir nehmen jetzt hier den Switch mit zu meinem Neuanfang. Also ich wusste damals noch nicht, wie schwierig das ist, mit Männern darüber zu reden. Wir hatten diese Don't Ask, Don't Tell Policy. Die Beziehung war sowieso am Ende nach Jahren. Die Jobs hatte ich alle satt und es gab einen großen Auslöser für meinen Schlussmachen. Also ich habe ihn verlassen und bin dann über Nacht quasi gegangen. Also ich habe meine Sachen gepackt und bin zurück ins Rheinland gezogen. Und das war immer noch Hochphase, Corona. Ich weiß gar nicht mehr, was es da gerade für Beschränkungen gab mit Lockdown oder mit Ausgangsverbot und so. Auf jeden Fall wusste ich, das ist die perfekte Zeit, um sich weiterzubilden, weil man viel Zeit zu Hause verbringen muss und ich möchte was lernen. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und meine Idee dahinter war, während ich schon in meinem scheiß alten Kinderzimmer hocke, bei meiner Mom im Haus, so muss man sich's wirklich vorstellen, tue ich wenigstens irgendwas, um weiterzukommen und werde Heilpraktikerin, damit ich mich damit im Beauty-Bereich selbstständig machen kann. Eigentlich auch so ein Klischee-Ding. Viele Ex-Prostituierte machen dann ein Nagelstudio auf und ich dachte mir, komm, dann mache ich halt ein bisschen hier Hyaluron und so weiter und so fort. Wer mich kennt optisch, man kann es mögen oder es sein lassen.
Eher der natürliche Typ.
Super natürlich, ja, ungeschminkt meistens.
Achselhaare.
Sehr viele lange Achselhaare, auch Intimbehaarung ist lang.
Gott sei Dank.
Muss man einfach sagen, wenn man mich noch nie gesehen hat.
Das pervers, wenn ich es geil finde.
Ja, eigentlich.
Nein, also.
Eine eigene Lilly unterm Arm.
Ja.
Man kann es nicht anders sagen.
Und ich dachte so, der Beauty-Bereich passt vielleicht gut genug zu mir, um dort eine Passion zu entwickeln, die ich ja so vermisst habe in diesen ganzen verschiedenen Jobs. Und auch da Respekt an alle Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Ich weiß, viele belächeln diese ganze Thematik ein bisschen. Die Leute, die das durchgezogen haben, wissen, wie anspruchsvoll die Ausbildung zur Heilpraktikerin oder Heilpraktiker ist.
50% Durchfallquote.
Darauf wollte ich jetzt hinaus. Danke, dass du es sagst. Die Durchfallquote ist so extrem hoch. 50% ist sogar aus meiner Recherche noch niedrig angesetzt. Ich glaube, es ist sogar etwas höher. Es sind sogar irgendwie 70%, was ich damals gelesen hatte. Und ja, ich hatte irgendwann meine Weiterbildung so weit fortgetrieben, dass ich mich zur Prüfung angemeldet habe. Ich habe jeden Tag 8-9 Stunden gelernt. Ich habe mich gut vorbereitet gefühlt. Ich wusste, das wird tagesformabhängig. Ich wusste, das ist ein Multiple-Choice-Test. Und die Tücke liegt auch darin, dass du nicht weißt, wenn da 5 Antwortmöglichkeiten gegeben sind, weißt du nicht, so ist eine richtig, 2, alle oder keine. Und wenn du eins zu wenig ankreuzt, ist die ganze Aufgabe falsch. Das hat mir das Genick gebrochen. Ich bin durchgefallen.
Nein!
Ja, und das war mein Glück.
Oh.
Denn hier ist der Neuanfang, beziehungsweise das war der Scheidepunkt. Ich wollte es gerade sagen,
Nein, sowas darf man nicht liegen lassen. Auch wenn wir jetzt hier ein Fernsehstudio haben und hier so ernst und seriös sitzen.
Flache Witze werden mitgenommen.
Scheide nehmen wir mit.
Ich habe mich so zusammengerissen. Nein, ich habe mich einfach zusammengerissen. Nein, nein, nein. Und du so.
Ich will innerlich immer wetten, wer von euch zuerst einbricht.
Jawohl.
Mit mir 1-0. Selbst. Naja, auf jeden Fall an diesem Scheidepunkt habe ich Miller kennengelernt. Und Miller wurde zu meinem Haussklaven später.
Holla.
An dem Tag habe ich jemanden kennengelernt, der sich im Fetischbereich sehr gut auskannte. Ich beschreibe ihn mal ein bisschen, weil ich auch erfahren oder öfter den Eindruck zugespielt bekomme, dass man sich meine Sklaven und Kunden so schlecht vorstellen kann und die einen schlechteren Ruf haben, als ich das so stehen lassen könnte. Also ich höre immer wieder noch, dass es alte, ungepflegte, hässliche, eklige Menschen seien. Aber Miller zum Beispiel war Mitte, Ende 30, studierter Typ, also gebildet, humorvoll, ja auch irgendwie lustig. Und kannte sich gut genug aus, um mein Interesse zu wecken, ihm ein bisschen zuzuhören, was er mir so zu sagen hat. Und Miller hatte schon viel Erfahrung im Bereich Fetischfilme drehen. Das sind ja keine Pornos, die ich mache, aber diese ganzen Filme, die sich um eine Fantasie drehen, wo man entweder solo oder eben mit einem Sklaven interagiert und einem Szenario nachspielt, was in den Köpfen als Tabu abgetan wird.
Wie lang sind die?
Also meine Filme drehen sich meistens so zwischen 15 und 45 Minuten, würde ich sagen. Das ist schon lang. Dann 45
ist sehr lang.
Ich würde sagen, der Durchschnitt ist so 15, 20 Minuten. Minimum 10.
Kein Plan. Wenn es ein Porno wäre, dann kannst du, das reicht ja 7 Minuten.
Ja, Max. Also Minimum ist auch 10 bei mir so. Da hat man dann die Möglichkeit, ein gutes Szenario darzustellen. Aber wenn man mit mehreren Protagonisten dreht, dann ist 10 Minuten viel zu knapp. Dann wird es schon manchmal halbe Stunde oder dreiviertel Stunde.
Können wir noch mal ganz kurz auf den Begriff Haussklaven eingehen? Weil ich glaube, dass es einige Leute gibt, die jetzt darüber nachgedacht haben, inklusive mir. Ist das jetzt jemand, der dein Haushalt macht einfach, oder?
Zum Beispiel. Also natürlich gehört dazu ein großes Vertrauensverhältnis und das hat Miller sich damals erarbeitet. Ich habe natürlich nicht direkt an Tag 1 mit zu mir nach Hause geschleppt, aber wir haben uns erstmal häufig in seiner Hut getroffen und dann habe ich ihn gut genug einschätzen können, um ihm auch irgendwann die Chance zu geben, mal bei mir zu putzen, mal was irgendwie Möbel aufzubauen, Dinge abzunehmen, die eine Herrin einfach nicht selber machen sollte. Ja.
Das will ja jeder so. Wenn man guckt so, das, ich glaube, das ist das, was sich die meisten Leute wünschen würden.
Ja, genau.
Voll. Ich brauche auf jeden Fall einen Hausklaven. Aber da ich nicht als Dom arbeite, wird es wahrscheinlich irgendwann jemand, den ich dafür zahle.
Ja, und in meinem Fall habe ich das System so gedribbelt, dass er dafür bezahlt, meinen Haushalt machen zu dürfen.
Weißt du?
Ey, willst du nicht, soll er dich nicht mal bezahlen, dass er auch zu uns kommt? So?
Ich glaube, der Weg ist zu weit, aber ansonsten, wenn du noch einen Kick einbaust, dann würde es machen. Ja, auf jeden Fall war das mein Glück, weil er aus der gleichen Stadt kam, wo auch die Prüfung stattgefunden hat. Und ich habe ihn halt durch einen Zufall kennengelernt, da er meine Unterkunft vermietet hat. Also er hatte eine Neubauwohnung und hat die als Airbnb mir angeboten. Und ich habe einen Unterschlupf für diese Nacht der Prüfung gebraucht und somit durch Zufall Miller kennengelernt und er hat es gut gemacht. Er hat mich schon nach der Prüfung mit Champagner abgeholt, obwohl ich wusste ja noch nicht, dass ich durchgefallen bin. Aber egal, er hat es halt, er hat diesen Butler und diesen Diener so in Perfektion gespielt und ich hatte nichts zu verlieren. Ich war ja sonst sowieso in meinem alten Kinderzimmer fast schon vor einer Depression, weil mich das alles so bedrückt hat, dass ich A, keine Angst hatte und B, dachte, ja, mal gucken, was dieser frische Wind mitbringt. Und dann habe ich ihm zugehört und diesen ganzen, wir drehen Fetischfilme und so, Gedanken mal sacken lassen und dann ein paar Wochen später habe ich angefangen, mit ihm Filme zu drehen. Also er war dann beispielsweise mein menschlicher Teppich, meine menschliche Toilette, meine Tretmaschine, mein was auch immer. Also
eine Tretmaschine?
Ja, jemand, der meinen ganzen Frust ballbusting-mäßig einstecken muss zum Beispiel.
Also, wenn ihr die ganzen Begriffe gerade nicht so richtig checkt, so, ne, dann hört mal unbedingt die letzte Staffel. Da wird so viel erklärt und dann werdet ihr einige Aha-Momente haben.
Ja.
Das meiste tut weh.
Das meiste tut schrecklich weh, entweder körperlich oder psychisch. Aber Miller war glücklich und der hat sein Ding auch oder seinen Job auch sehr gut gemacht eine lange Zeit. Und die Fetischfilme hätte ich selber niemals so anstoßen können ohne ihn. Mhm. Weil wenn man sich die Portale anguckt, auf denen ich so mein Geld verdiene überwiegend, das sind Portale, wo ich als Frau jetzt nicht von vornherein denken würde, oh geil, die bezahlen bestimmt jeden Monat brav die Dollars aus, die man hier versucht zu erwirtschaften. Ich hatte null Vertrauen in diese Sache. Und der hat gesagt, doch, das Portal ist gut, da kann man und hier und so. Und man muss halt erstmal so einen gewissen Filmstock haben, also eine sage ich mal, 10 Videos, damit du überhaupt sichtbar wirst, damit du überhaupt im Verkauf erscheinst.
Das ist ein Algorithmus, ganz normaler Algorithmus.
Ja, das ist so eine Richtlinie einfach vorgeschaltet. Ah, ne? Also okay. Du wirst uns nicht sichtbar. Wenn du nur 2 Videos hochlädst, tauchen die nirgends auf.
Okay.
Und du brauchst so ein gewisses Portfolio, wie so eine eigene Setcard. Und ich hätte niemals gedacht, dass das Geld bringt, was dann auch noch ausgezahlt wird. Und habe mich natürlich vorher gefragt, lohnt sich der ganze Aufwand? Weil die Filme, das ist viel Arbeit. Man muss ein Skript schreiben, man muss die Outfits bereitlegen, man muss es vielleicht auch mehrmals drehen, wenn was schiefgegangen ist. Es muss dann gut im Kasten sein und das Ergebnis muss geschnitten werden, vertont werden. Das alles mache ich. Ich bin Autor, Skripter, Kamerafrau, Protagonistin, Cutter. Alles Cutter, alles gleichzeitig. Und ich dachte, wow, so viel Aufwand, das wird sich niemals lohnen. Und mein Glück war, ihm zu vertrauen. Er hat mir natürlich auch zeigen können, was er schon vorher gemacht hat. Und ich dachte, okay, du hast nichts zu verlieren. Jetzt bist du eh durch die Prüfung gefallen. Let's do it.
An der Stelle darf ich ganz kurz reingrätschen. Mhm. Ich finde, das ist ein super wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Für alle, die so ja Influencer abtun oder YouTuber abtun oder Twitcher abtun. Leute, alles, was ihr gerade eben gehört habt, machen die auch. Mhm. Ne? Und das alles ohne auch nur ansatzweise eine Aussicht auf Erfolg. Die machen das, weil die das gerne machen, weil die es lieben. Und so oft hört man dann Sätze, ja, die setzen sich ja einfach nur vor ein Mikrofon und labern da rein. Oder ich könnte das auch und so. Nein, Mann, kannst du nicht.
Genau, und das ist auch wieder bei Influencern, Twitchern und so weiter. Das soll ja leicht aussehen. Es soll immer leicht aussehen. Aber es ist fucking nochmal viel Arbeit, die dahinter steckt. Jetzt bei so einem Fernsehstudio, in dem wir gerade sitzen, da hat man viel mehr ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber wenn man einfach nur ein Produkt verkauft oder ein Video teilweise ja ohne, also einfach auf Instagram Reel hochlädt, wie viel Arbeit in sowas schon steckt, ist unglaublich. Und das, da steckt meistens ja nur ein Kopf hinter, also nicht ein ganzes Team mit Kameratonen, Skripten und so weiter. Und deswegen auch, wenn ich oft Nachrichten bekomme von jungen Damen, die sich vorstellen, das Gleiche zu machen wie ich. Ich lasse es einfach aussehen, aber man darf ruhig wissen, dass das ein bisschen mehr Arbeit ist, als es aussieht. Mhm. Ich war dann begeistert. Also die Videos habe ich gedreht, meine Plattformpräsenz ausgebaut und ich bin so schnell gewachsen. Ich konnte das nicht glauben, wie gut meine Optik und meine Art zusammen mit diesem Sklaven-Szenario ankommt, wie viel Spaß mir das bringt. Und dieser Erfolg hat natürlich dafür gesorgt, dass ich immer weitermachen wollte. Ich habe mich immer weiter ausgebreitet, geguckt, was für Portale sind noch gut für mich. Also aus meiner Sicht gibt es kein Gutes und Schlechtes. Es kommt immer auf deinen eigenen Anspruch an und auf deine Bedürfnisse und auch auf das, was du teilen möchtest. Deswegen kann man das schlecht so per se sagen, aber ich habe mir genau angeguckt, wo ich mich positionieren möchte, wie ich mich positionieren möchte und eigentlich durch das Scheitern an dieser Heilpraktikerprüfung meine offizielle Selbstständigkeit aufstellen können. Also ich wollte mich ja sowieso selbstständig machen, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich damit so happy werde und das auf diesem Level spielen kann, wie es denn geworden ist.
Ich finde es total spannend, wie oft so zufällige Ereignisse im Leben von erfolgreichen Menschen dann der ausschlaggebende Punkt sind.
Wie klein, ne? Also, wie klein diese Nuancen.
Miller ja nicht, genau, hättest du diesen Miller da nicht getroffen, wäre es vielleicht erst später losgegangen oder in einem anderen Szenario losgegangen.
Wahrscheinlich gar nicht so.
Gar nicht.
Ich hätte niemals selber gedacht, ich melde mich auf all diesen Portalen an, investiere da Stunden und tagelange Arbeit und es wird sich lohnen. Niemals. Also dieser Zufall, dass Miller aus dem Boden geschossen kam, war letztendlich einer der ausschlaggebenden Punkte dafür, dass ich heute hier sitze.
Ich will nur sagen, das kann man nicht oft genug sagen, ne? Dass erfolgreiche Menschen nicht einfach über Nacht Erfolg hatten, sondern da gibt's ein tolles Bild mit so einem Teller, Jongleur, ja, wo du hinten die Treppe siehst, alles voller Scherben und am Ende steht er da oben. Das ist ganz, ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten.
Genau.
Nichts ist einfach.
Ja, vor allem, du hast ja, es gibt ja dieses, okay, die Krise hätte sein können, okay, ich habe diese Prüfung nicht geschafft. An der Stelle kann man sich auch zurückziehen und sagen, ah, ich schaffe nie meine Sachen, ich bin nicht gut genug, oh, ich weiß nicht, was ich mache, ich gehe jetzt, suche mir den nächsten Job, auf den ich keinen Bock habe. Aber da eben nicht stehen zu bleiben, da nicht stillzuhalten, sondern weiter in Bewegung zu bleiben und nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten, das ist die Kunst.
Das ist
und
die Kunst.
Das ist das, was das mit diesen Tellern auch ist. Hey, die fallen runter, aber du jonglierst trotzdem weiter.
Mit dem, was noch da ist.
Ja.
Und es soll auch gar nicht so klingen, als wäre ich nicht geknickt gewesen, nachdem die Prüfung gescheitert ist. Also ich war schon für einen Moment mal down und dachte, scheiße, also das klingt nämlich schon wieder so Nina Workout-mäßig, ja, die geht straight voran ihren Weg, die hat da einfach die nächste Possibility gefunden. Nein, es gab schon einen Moment, wo ich kurz dachte, fuck, schade, und vielleicht lief mir auch mal eine Träne über die Wange, aber eine Eigenschaft an mir, die ich selber schätze, ist, dass ich Veränderungen sehr mag und keine Angst vor Veränderungen habe. Und ich versuche auch Menschen, mit denen ich spreche, ein bisschen von diesem Spirit abgeben zu können, weil aus meiner Sicht lohnt sich eine Veränderung immer. Ein Risiko einzugehen hat sich in meinem Leben noch nie nicht gelohnt. Also ich sag mal ein kalkulierbares Risiko. Ich sag jetzt nicht, geh nackt nachts an eine U-Bahn-Station und ne, also keine bescheuerten Risiken, Roman, bleib angezogen.
Wieso? Das hat immer funktioniert.
Es war immer gut. Ich war immer super nackt.
Ich meine nur, ich habe immer das bekommen, was ich wollte.
Wenn ihr euch aus irrationalen Gründen etwas nicht traut, dann versucht es klein zu denken. Also warum habe ich diese Angst und was hemmt mich eigentlich? Und das kann man dann ganz gut runterregeln.
Aber jetzt interessiert mich trotzdem nochmal, wo weint sie denn dann? Oder mit wem teilst du die Träne? Oder ist es dann wirklich, okay, hey, ich muss das jetzt alleine mit mir ausmachen. Also machst du das tatsächlich dann alleine?
Alleine. Ich sitze dann in meinem scheiß Kinderzimmer. Also ich bin ja damals für ein paar Monate zurück. Hock mich an meinen kleinen Pissschreibtisch, lasse dann 5 Tränen übers Gesicht laufen und dann gehe ich wieder vor die Webcam. Und es soll natürlich nicht so klingen, als wäre bei mir zu Hause alles katastrophal. Es war einfach meine Emotion. Ich fand es wie ein Rückschritt aus dem Norden, aus meiner eigenen Welt, wieder in die Heimat zu kehren, in dieses kleine Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich nicht sein wollte. Und dann auch jeden Tag in meinem alten Zimmer, in dem ich ja früher, aus dem ich geflüchtet bin, damals mit 16, wieder zu sein und dort zu sitzen und zu lernen, das war einfach das Gegenteil von dem, was sich gut anfühlt für mich.
So verständlich. So verständlich. Und jetzt hast du ja auch noch dann, das macht schon auch Sinn, dass es schwer ist, das dann zu teilen mit jemandem oder so. Ne? Jetzt bin ich nach Hause gekommen, jetzt habe ich die Prüfung nicht geschafft. Wem sagst du das dann? Mit wem bist du darüber reden?
Ja, also meine Mom wäre sicherlich da gewesen und die ist auch ein zurückhaltender, lieber Mensch, der dann nicht versucht, einen zu bedrängen. Aber genauso wie ihr beiden, ihr wisst genau, was eure Mütter auf euren Spruch antworten oder auf eure Aussage. Und ich konnte es nicht. Ich verstehe das so sehr.
Ich habe irgendwann einen Mechanismus entwickelt. Ich weiß nicht, manche Leute kennen es vielleicht, wenn die immer Sachen mit sich selbst ausmachen müssen und gerade Trauer. Du hast ja auch gerade so angedeutet, ein paar Tränen und dann geht's weiter. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache so, aber ich habe so einen Knopf in mir drin, dann kann ich das einfach ausschalten. Mhm. Dann ist es, ich will jetzt nicht heulen, weil irgendwas in mir drin sagt, heulen bringt dich nicht weiter. Ist ja auch von ganz neutral, von oben betrachtet, ganz logisch, klar, bringt einen nicht weiter, ist ja logisch, aber es ist wichtig.
Absolut, es ist wichtig, das mal rauszulassen. Also, ich glaube, da können auch einige Damen relaten. Unter der Dusche heulen funktioniert hervorragend, weil man dann auch sich keine Sorgen machen muss um Styling und so. Man kann einfach mal so richtig rauslassen, das Wasser plätschert sowieso, dieses Ventil kann man öffnen und einfach heulen und danach machst du dich fertig, machst deine Haare, im Hintergrund läuft deine Lieblingsmusik und es ist wieder okay.
Ich heul so oft unter der Dusche, dass die Catchen, wenn ich duschen gehe, dass sie manchmal einfach ruft, ey, heulst du wieder? Wirklich, so oft heul ich unter der Dusche, dass wirklich, das ist schon ein Running Gag bei uns zu Hause. Wenn ich dann irgendwie mal sing oder, die Cat dann so, heulst du wieder unter der Dusche? Und ich so, nein.
Geht's am besten, so machen.
Das Lied ist so krass. Aber ist voll spannend für mich.
Ist super, unter der Dusche heulen ist das Beste. Geht auch im Knast.
Aber das ist, gut, da verstehe ich schon.
Im Knast ist so, da ist der einzige Ort, wo das ging.
Bei mir ist auch voll oft so, ich bin ja so ein Typ, der voll über Logik funktioniert. So. Ich sage, okay, wenn ich in der Dusche bin, will ich duschen. So, warum soll ich nicht heulen? Kann doch überall anders heulen. Aber das mit dem Make-up, das verstehe ich schon.
Ja, und es ist halt einfach ein geschützter Ort. So irgendwie Dusche ist komfortabel zum Heulen, finde ich. Auch mal unabhängig vom Styling. Max heult ja auch ohne Make-up gerne in der Dusche.
Voll Beste.
Das finde ich, also schreibt uns probier's ja auch
mal aus,
gerne
mal. Ja. Oder probiert es auch mal aus da draußen.
Einfach mal reinschluchzen unter der Dusche. Das ist wunderschön. So.
Und wenn man dann auch sein verheultes Gesicht kurz im Spiegel anguckt und es einen noch mehr triggert und man noch mehr heult, ist auch immer geil, ne?
Nee, das geht bei mir nicht, weil ich ohne Brille bin.
Ach so, ich sehe gar nichts. Nee, ich tue mir dann selbst total leid. Wenn ich mein Näschen sehe, wie das ganz rot wird vom ganzen Wein, dann denke ich mir, oh, ich armes Mädchen, jetzt lasse ich noch mehr raus. Und danach geht's wieder.
Mhm. Ja, okay, also es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Natürlich fühlst du auch.
Ich fühle ab und zu auch
was. Die nicht bestandene Prüfung, das hast du gut nochmal aufgezeigt, dass es nicht dieses Nina Workout alles ist. einfach Ding ist.
Ja, ich habe auch meine Down-Momente und mir fällt auch nicht immer alles in den Schoß und nicht immer leicht. Aber mich motiviert das, wenn ich von anderen Menschen höre, dass sie die gleichen Struggles und Probleme haben. Mhm. Also ich bin jemand, der das sehr aufsaugt und sich denkt, ach guck mal, er oder sie, die Person, die ich für relativ glücklich oder erfolgreich halte, hat die gleichen Probleme wie ich und das fühlt sich dann irgendwie leichter an. Dieses geteiltes Leid ist halbes Leid.
Nichts ist einfach, aber natürlich muss man sich auf die Dinge konzentrieren, die einem leicht fallen oder wo man merkt, hey, die tun mir gut, weil da sammelst du Selbstbewusstsein, da sammelst du positive Energie und ja. Und dann wird es natürlich auch leichter. Sachen, die regelmäßiger gemacht werden, die positive Gefühle auslösen, die einen motivieren, die werden mit der Zeit leichter.
Was für einen Spruch ich auch noch raushauen wollte ist, ihr kennt ihr bestimmt auch, den sagt eine liebevolle Oma oder eine Mama schon mal zu einem, wer weiß, wofür es gut ist. Mhm. Und diesen Spruch habe ich mir in der Zeit dann wieder vor Augen gehalten und wirklich gedacht, das stimmt, da ist so viel Wahres dran. Wenn du irgendwo durchfällst und quasi eine Tür zufällt und du dir überlegst, wer weiß, wofür es gut ist, dann kannst du dir sicher sein, mindestens eine neue Tür öffnet sich. In meinem Leben meistens sogar mehr. Na Lilly, das siehst du genauso. Es war ein bejahendes Knurren, glaube ich.
Ja krass, das finde ich auch ein sehr motivierendes Ding, weil was du gerade gesagt hast, wer weiß, wofür es gut ist, voll viele Leute hören das gar nicht. Ne? Voll viele Leute kriegen zu hören, hör mal auf zu heulen. Mhm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Wenn du heiratest, ist wieder gut. So,
oh
weißt
ja,
du?
Auch. Das
so diese nicht akzeptierende Herangehensweise, die vielleicht gut gemeint ist, die aber total destruktiv ist. Deswegen fand ich das gerade total schön, dass es auch Leute gibt, die sagen, hey, wer weiß, wofür es gut ist.
Ja, ist auf jeden Fall eine positivere Sichtweise. Und würde mich auch interessieren, wie ihr da draußen das seht oder was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Wie geht ihr denn mit Scheitern und mit Niederlagen um? Also sind es nicht oft genau diese Momente, die uns dann zum Umdenken und zum Handeln außerhalb der Komfortzone bringen?
Meines Erachtens nach, ja. Also ganz klares, ja. Den größten Persönlichkeitswachstum hast du in den tiefsten Phasen.
Ja. Also ich bin heute froh, dass ich durchgefallen bin bei der Prüfung. Ich kann es mir jetzt gerade gar nicht mehr vorstellen, einen Beauty-Salon am Bein zu haben, sondern bin sehr glücklich, dass ich da bin, wo ich bin, dass ich hier mit euch sitze im Studio und jeden Tag entscheiden kann, was ich machen möchte und wie ich das machen möchte. Und ich fühle mich frei.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Prüfung schauen, ist ja eigentlich jetzt, und dann muss ich auch mir selber den Schuh so ein bisschen anziehen, dass mein erster Rat wäre, glaube ich, gewesen, probier es nochmal.
Habe ich mir auch gedacht,
so dieses,
im ersten
ne?
Moment, gut, dass du auch nochmal drauf eingehst, aber die Heilpraktikerprüfung kann man nur jedes halbe Jahr machen und okay. Ich habe den Märztermin gewählt, bin durchgefallen und im Oktober wäre die nächste Possibility gewesen, aber im Oktober habe ich schon so viel Geld verdient mit meiner Selbstständigkeit, dass ich dachte, fuck this shit.
Grundsätzlich kein schlechter
Rat. Aber der Gedanke ist richtig.
Dinge durchziehen, ne? So, weil, auch wenn du sie danach nichts machst, aber wenn in der Zwischenzeit 1000 andere Optionen da sind, die genauso gut oder besser funktionieren, dann...
Genau, also ich finde, ich bin auch immer pro nochmal probieren. Ne? Also wenn du vom Pferd fällst, steigst wieder auf, reitest weiter, springst über die Hürde und so. Also ich liebe es auch, Sachen mir selbst zu beweisen und natürlich auch anderen Leuten zu beweisen. Und das ist ein geiles Gefühl und ich finde auch gerade Jugendliche sollten dieses Gefühl kennenlernen, wie schön das ist, auf sich selbst stolz sein zu dürfen und es dann doch zu schaffen, auch wenn keiner an dich geglaubt hat. In meinem Fall war es nur so, dass ich auf dem Weg dahin, mein Vorhaben war, die Prüfung im Oktober zu wiederholen, aber auf dem Weg dahin was Besseres gefunden habe. Hätte ich aber weiter rumgedümpelt in meinem Zimmer und so weiter und so fort, hätte ich die Prüfung safe nochmal gemacht und ich bin mir sicher, ich hätte es dann gepackt.
Und dann ist es natürlich auch ein fetter Motivationsschub, weil das, was du gerade gesagt hast und auch was Max gerade gesagt hat, ist dieses Durchziehen für das eigene Selbstwertgefühl. So, das ist ja, viele Leute machen das heute nicht mehr, weil sie dann sagen, okay, ich bin gescheitert, ich suche schnell was anderes und holen sich dann eine Klatsche nach der anderen ab, anstatt sich ein Erfolgserlebnis abzuholen, zu gucken, war das jetzt das Richtige? Da musst du natürlich dann immer weiter reflektieren, musst du immer. Bleibe ich da drin oder mache ich denn trotzdem noch was anderes? Aber Dinge abzuschließen?
Sehr wichtig.
Absolut.
Auch ich denke gerade, während wir sitzen, noch weiter drüber nach. Du hast recht, Max. Ich habe auch super lange gebraucht, um dann irgendwann die Heilpraktiker-Unterlagen auf meinem PC und so zu entfernen, weil ich immer noch so dieses Scheitern im Hinterkopf hatte und dachte, naja, vielleicht solltest du es doch nochmal machen. Ich war zwar schon voll beschäftigt mit meinem Fetisch-Content, aber ich konnte es noch nicht komplett loslassen. Und das ist allein schon ein Fakt, weswegen man Dinge durchziehen sollte. weil du sie sonst schwieriger loslassen kannst und dir aktiv sagen musst, es loslassen zu dürfen. Wenn du einfach bestehst, hast das Erfolgserlebnis, dann ist es abgehakt.
Aber einen Punkt habe ich doch noch. Und zwar für Menschen wie mich mit ADHS, so Dinge abzuschließen, heißt nicht, sie abzuschließen, wenn andere Menschen dir im Rahmen dessen, was du da gerade machst, sagen, hier ist fertig. Mm-mm. Sondern es kann auch bedeuten, dass man selbst mit dem Ding fertig ist, alles mitgenommen hat, was man mitnehmen wollte und dann abschließt. Es muss nicht immer dieser Rahmen von außen sein.
Stimmt, es muss nicht die Prüfung sein. Also es muss nicht dieses, was andere Leute sagen, jetzt bist du damit fertig. Mhm. Ich finde, das Wichtige ist, dass du nicht mit einem Gefühl des Scheiterns rausgehst. Mhm. Und ich meine, dein Ding war jetzt nicht unbedingt den Traum, dass du Heilpraktikerin wirst, sondern du wolltest Sicherheit was haben. Du wolltest was machen.
Was
du wolltest,
machen, was
du wolltest Geld
Spaß
verdienen,
macht,
du wolltest,
ja.
wolltest deine eigene Herrin vielleicht sogar genau. schon sein mit dem Gedanken. Und das hast du ja auf einem anderen Ziel erreicht.
Ja.
So, deswegen finde ich, da ist es ja auch kein Scheitern, sondern dein Ziel war ja, eine Herrin zu werden. Mhm. So, ne? Also du wusstest nur noch nicht, wie.
Ja, total. Genau. Ja.
Nur was suggeriert dir das Außen? Das Außen sagt dir,
du brauchst also Prüfung, du brauchst das.
Genau. Ja. Wie, du hast die Praxis und jetzt machst du das? Ja, hast du doch gar nicht
genau,
nötig.
Genau. Mach
aber
doch, was
du
liebst.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du irgendwann diese Prüfung noch machst, trotzdem.
Wer weiß.
Neuanfang aus einem Scheitern raus, Neuanfang, ja. den du nicht geplant hast auch. Das finde ich auch, ist auch noch was, was wir unsere Was-sind-Neuanfang-Liste mitnehmen können. So dieses, hey, Neuanfang kann auch ungeplant passieren, beziehungsweise kann ungeplant der Ausgang kann ungeplant sein.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ach, Neuanfänge sind generell spannend. Manchmal entscheidet man sich selber gar nicht dazu, dass es ein Neuanfang wird und dann wird es von außen so entschieden. Hm. Man muss sich fügen und manchmal hat man es selbst in der Hand. Aber immer ist es eine Frage der Perspektive.
Ihr werdet euch so freuen auf meine ADHS-Neuanfang.
Ich freue mich auf deine ADHS-Folge.
Weil da ist überhaupt nichts geplant.
Leute, ich würde sagen, wir haben die erste Folge hier im neuen Studio abgedreht. Hier, sie war dabei und sie war ein richtiger Terrorzwerg. Alle hassen dich. Oh, jetzt bin ich
wieder an.
Es tut mir leid. Also ich habe gerade die Lilly hier noch in die Kamera gehalten. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Für uns war es ja was ganz, ganz Neues.
Genau.
Ich finde es immer schön, mit euch zu reden.
Ich finde es auch immer schön, mit euch zu reden. Ihr seid auch meine einzigen Bezugspersonen, mit denen ich so offen reden kann.
Ja, das kriegt ja keiner mit, wenn wir uns hier unterhalten. Das sind ja,
ja
nur
eben.
Wir zwei.
Ganz intim.
Ja.
Vielen, macht vielen Dank. Das mit mir. Finde ich toll.
Dass wir die Bezugspersonen sind.
Ja.
Drück den Nicht-Heulen-Schalter sofort.
Was?
Du hast doch gesagt, du hast den Knopf in dir, wenn es was mit dir macht,
wenn
die
Tüten kommt. Drücken.
Ja, drück den Knopf.
Max geht duschen, ich vielleicht auch.
Apropos Knopf drücken, komm, drück mal jetzt den Knopf hier.
So, Okay. Das war's für heute, Leute. Wenn ihr, kann jemand anders das mit der E-Mail-Adresse sagen? Die merke ich mir immer nicht.
Ich sag's gern nochmal, denn wir haben auch so viele Fragen rausgegeben. Also gebt uns gern Feedback, auch zu eurem Scheitern vielleicht, zu Neuempfängen, zu Umdenken. Alles, was euch so passiert ist, dürft ihr schicken an gjh@swr3.de. Und ich bin diesmal echt gespannt, was da so reintrudelt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir sind raus.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Warum gibt's im Tiefkühlfach eigentlich kein Licht? Woher weiß ich, dass mir langweilig ist? Und wann ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus? Hi, ich bin Konzi und das ist mein neuer Podcast, Konzi Calling. Entgegen der, ich sag mal, grassierenden Telefonphobie nehme ich das Handy in die Hand und telefoniere mich ganz gezielt durch die Weltgeschichte, um eure Fragen zu beantworten. Das sind Fragen, die kann man nicht so leicht ergoogeln und über die macht man sich auf einer viel zu langen Zugfahrt eben einfach seine Gedanken. Das ist Naturgesetz. Die passenden Expertinnen oder auch komplette Dilettanten, die suche ich mir raus und ich hoffe dann einfach, dass sie uns weiterhelfen können. Und dann wird es manchmal eben sehr hilfreich oder ziemlich absurd. Bestimmt kann ich auch eure Fragen mehr oder weniger gut beantworten lassen. Schickt die doch einfach per Sprachnachricht an instagram.com/konzi_quent. Ich freue mich. Konzi Calling, jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.